Gut, und später vor unserer Zeit und Gottes Wort jetzt. Danke, Jesus, dass wir Leute begleiten dürfen. Danke, Jesus, für Geschwister. Herr, danke, Herr, dass wir Teil einer weltweiten Gemeinde sind. Herr, wir danken dir, dass du in der Vergangenheit für 2000 Jahre zu Gemeinden gesprochen hast und dass du Gemeinde willst und dass du durch Gemeinde wirkst. Und Herr, ich danke dir für unsere Gemeinde. Herr, wir danken dir für die Gemeinde in Korinth damals, die du dich so sehr geliebt hast. Und wir wollen auch unser Herzen vor dich und dein Wort heute Morgen beugen und hören als Gemeinde, was du zu uns sagen möchtest. Wie du damals zu dieser Gemeinde gesprochen hast durch Paulus und das auch anwenden in unser Leben, in unserer Zeit, durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Wir bitten das in deinem Namen. Amen. Viele von euch haben ihr eigenes Haus gebaut. Was musstest du tun, bevor du mit dem Bau beginnen konntest? Du brauchst ein Fundament, oder? Ohne ein Fundament kann nicht für länger Zeit stehen. Und das Gleiche gilt für unser christliches Leben. Ohne das Fundament des Evangeliums kann nicht in unserem Leben Bestand haben. Das ist diese einfache, aber kraftvolle Botschaft, dass du und ich Sünder sind und einen Retter brauchen. Und dieser Retter kam in der Person von Jesus, der das Leben lebte, das wir nicht leben konnten. Der unsere Sünden auf sich nahm und an unserer Stelle starb. Er ist nach 3 Tagen wieder auferstanden, um zu beweisen, dass wir in ihm ewiges Leben haben. Und mit Hilfe des Heiligen Geistes und des Markus-Evangeliums haben wir uns dieses Fundament angeschaut, was auch das Fundament unserer Gemeinde als CCFG ist. Wie wir unser Leben aufbauen und leben, muss dieses Fundament das Evangelium widerspiegeln. Sonst wird das Gebäude unseres Lebens instabil. Es wird Risse geben. Und die Gemeinde in Korinth, zu der wir nun kommen, hatte viele Risse. Sie war eine Gemeinde, die mit Spaltungen zu kämpfen hatte und sich gegenseitig verklagte. Sie war eine Gemeinde, die in sexueller Sünde lebte und gegenseitig nicht liebte. Und Paulus wird sich mit all diesen Themen befassen. Und wie tut er dies? Er wendet das Evangelium auf jede Situation in der Gemeinde an, weil das Evangelium das Fundament ist. Wie heilt das Evangelium unsere Spaltungen? Wie lässt sich das Evangelium auf unser sexuelles Leben anwenden? Wie lässt sich das Evangelium auf unser Gottesdienst und die Gaben des Geistes, die Gott uns gegeben hat, anwenden? Alle diese Fragen wird Paulus beantworten. Und es gibt nichts in unserem Leben, das nicht durch das Evangelium beeinflusst wird. Es gibt keine Sünde, mit der wir zu kämpfen haben, die Gott uns nicht vergeben kann. Es gibt keine Beziehung, die Gott nicht heilen kann. Gott will gesunde Menschen, gesunde Beziehungen, gesunde Gemeinden. Gott wollte eine gesunde Gemeinde in Korinth. Und Gott benutzt Paulus in diesem Brief als ihren Hirten und Vater im Glauben, um genau das zu tun. Paulus liebte diese Gemeinde. Er gründete sie. Und das ist so wichtig, dass wir auch über Gemeinde nachdenken. Kannst du die nächste Folie bitte haben? Das Folie, was Uwe kurz hier vorne hatte. Gemeinde ist wichtig, weil Gemeinde ist glaube ich, das Hauptwerkzeug Gottes, das Evangelium zu geben. Lokale Gemeinden sind nicht zu unterschätzen. Es ist Gottes Werkzeug, wodurch er arbeitet, wodurch er das Evangelium weitergibt, durch Menschen. Und wenn wir unsere Welt, unser Deutschland angucken, fällt es in manche Ecken gute Gemeinden. Und wir haben es auf dem Herzen als Calvary Chapel Siegen, als Calvary Chapel Herborn und Calvary Chapel Freiergrund. Und wir haben als Pastoren darüber gesprochen im Januar auf der Pastorenkonferenz. Und wir trafen uns hier in der Gemeinde letzte Woche. Und wir haben nochmal darüber gesprochen und darüber gebetet, ob Gott eine Gemeinde, Calvary Chapel Gemeinde im Westerwald gründen möchten. Wir wissen nicht, ob es eine Gemeinde, Calvary Chapel Gemeinde in Hakenburg geben soll. Die Frage ist, Gott, was willst du? Wie sollen wir unsere Ressourcen und Energie als Gemeinden, als Calvary Chapel Gemeinden, gebrauchen? Wir sind überzeugt, dass Calvary Chapel, dass Gott uns gebrauchen möchte in sein Leib. Wir haben unsere DNA ist, durch jedes Buch zu gehen in der Bibel, jede Kapitel, Vers für Vers, lebendige Anbetung zu haben, die uns heutzutage ansprechen. Und wir glauben, dass diese Art von Gemeinde auch vielleicht im Westerwald geben könnte von Gott. Und so, wir wollen am Kar-Samstag im Hakenburg uns als Gemeinden treffen, alle, die Lust haben, und einfach für den Westerwald beten. Wir wissen nicht, wer der Pastor sein soll, wenn es überhaupt eine Gemeinde geben soll. Wir wissen nicht, wo, Baden-Rienberg, Hakenburg, keine Ahnung, wo eine Gemeinde gepflanzt werden soll. Wir gehen einfach dahin und fragen Gott, Gott, das ist unser Auftrag, dein Evangelium weiterzugeben. Und das Hauptwerkzeug, was du gebrauchst dafür, ist Gemeinden. Soll eine Calvary Chapel hier gegründet sein? Wir haben als Pastoren mehrere E-Mails von Leuten aus dem Westerwald bekommen, die gesagt haben, hey, könnte vielleicht eine Gemeinde hier im Westerwald gegründet werden? So, das ist unser Anliegen als Gemeinde. Das ist unser Gebet. So, ich möchte euch dazu einladen, am Samstag dabei zu sein, wenn du nicht so viel mit Familie zu tun hast. Und wir wollen in Kleingruppen dann auch uns aufteilen und einfach beten. Was hat Gott? Weil Gemeinden, wenn sie gesund sind, vermehren sich. Und ich glaube, zwischen Calvary Chapel Siegen, Calvary Chapel Herborn, Calvary Chapel Freigrund, wir sind alle gesunden Gemeinden, die vermehren können. Die uns vermehren können, wenn Gott das möchte. Und so, das ist unser Gebet, das ist unser Gedanken dahinter. Weil Paulus ist durch die Welt gereist und hat Gemeinden gegründet. Und das wollen wir auch tun. Das sehen wir auch als Gemeinden, unser Auftrag. Genau. Und wir wollen auch hier vor Ort das Evangelium weitergeben. In unser freier Grund, in unser Ecke vom Siegerland im Westerwald. Und dazu wollen wir auch vielleicht im Mai ein Café hier ab Donnerstag starten. So, ihr könnt auch dafür beten, ob und wie das aussehen soll. Mehr Informationen wird über die nächsten paar Wochen dazu auch kommen. Aber wir können auf jeden Fall beten und unsere Gebäude beten, ob Gott das möchte oder wie Gott das möchte. Und weil wir glauben, dass Gott unsere Türen hier aufmachen möchte, sodass wir Leute einladen können und sie begegnen können. Mit einer Tasse Kaffee und auch mit dem Evangelium. So, ihr könnt auf jeden Fall dafür beten, weil die Dinge sind am Laufen. Gut. Paulus liebte diese Gemeinde hier in Korinth. Er hat diese Gemeinde gegründet. Wie wir in Apostelgeschichte 18 lesen. Korinth war eine wichtige Stadt. Wir verstehen diesen Brief besser, wenn wir auch diese Stadt selbst verstehen. Du kannst zum nächsten Folie gehen. Sie befindet sich im heutigen Griechenland. Aber sie wurde von den Römern zerstört und von Julius Caesar wieder aufgebaut. Julius Caesar versetzte römische Soldaten, die schon in Rente waren, und andere römische Bürger nach Korinth, die dann dort zusammen mit den einheimischen Griechen lebten. Es gab dort auch eine jüdische Gemeinde, so es gab auf jeden Fall 10 jüdische Familien. Und für die Römer waren dies eine Hauptstadt und ein wichtiger Hafen auf dem Weg von Rom in den östlichen Teil ihres Reiches. Wie sehen Hafenstädte aus? Weil Korinth war eine Hafenstadt. Denkt am Hamburg. Sie sind international, kulturelle Zentren, Orten mit großem Reichtum, aber auch extremer Armut. Sie sind auch Orte der großen Sünden. Und das beschreibt die Stadt in Korinth und den Kontext, in dem diese Gemeinde existiert, perfekt. Paulus begibt sich in Apostelgeschichte 18 auf seine dritte Missionsreise. Und einen großen Teil seiner dritten Missionsreise verbrachte er in Ephesus. Etwa 2,5 bis 3 Jahre. Und während er in Ephesus war, erhielt er von anderen Gläubigen einen Bericht über die Gemeinde in Korinth. Er hielt auch einen Brief von den Korinthen mit einer Reihe von Fragen. Und in diesem Brief, den wir hier vor uns haben, antwortet Paulus auf diesen Bericht und auf ihre Fragen. Aber Paulus beginnt nicht hier mit den Problemen in der Gemeinde, sondern er beginnt mit Jesus, wie Jesus begonnen hätte, indem er sie daran erinnert, wer sie als Christen und als Gemeinde sind. Wir lernen was Wichtiges über uns, die Gemeinde, in diesem Abschnitt. Und da wollen wir anfangen. Ab Vers 1 bis 3. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen. Und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth ist, die in Korinth ist. An die Geheiligten in Christus Jesus. An die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort. Sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus beginnt so, wie ihr einen Brief in der römischen Welt zu dieser Zeit begonnen hättet. Nur dass er ihn abendet, um den christlichen Kontext wieder zu spiegeln. Damals begann ein Brief mit dem Absender, dem Empfänger und schließlich mit Grüßen an die Empfänger. Wer sind die Absender dieses Briefes? Paulus und Sosthenes. Wir kennen Paulus ziemlich gut. Er wurde auf der Straße nach Damaskus gerettet, Apostelgeschichte Kapitel 9. Er ging auf 3 Missionsreisen und gründete viele Gemeinden. Er hat einen großen Teil des Neuen Testaments geschrieben. Die meisten davon sind Briefe an die Gemeinden, die er gegründet hat. Und später wurde er inhaftiert und von Nero enthauptet. Sosthenes, hier wissen wir nicht mit 100% Sicherheit, wer er ist. Einem Mann mit einem ähnlichen Namen begegnen wir auch in Apostelgeschichte 18. Er war der Vorsteher der Synagoge, wurde aber von den Juden verprügelt, weil der römische Statthalter nicht mit dem Fall zu tun haben wollte, den sie gegen Paulus verbrachten. Er würde Sinn machen, wenn dies derselbe Mann ist und dass er später Christ wurde und mit Paulus reiste. An wem schreibt Paulus? An die Gemeinde in Korinth. Das Wort Gemeinde bedeutet im Griechischen Versammlung. Das ist ein wichtiges Wort für uns zu verstehen. Das gleiche Wort wurde auch für politische Versammlung und auch für Sportveranstaltung verwendet. Alles könnte eine Gemeinde, Ekklesia sein. Aber dieses Wort wurde von den Christen übernommen. Paulus beschreibt, was für eine Art von Versammlung sie sind. Sie sind kein Sportclub. Sie sind kein politischer Club. Sie sind eine Versammlung Gottes, eine Ekklesia Gottes. Die Gemeinde ist nicht nur ein Verein, dem ihr angehört. Die Gemeinde ist etwas Besonderes, weil sie eine Versammlung des Volkes Gottes ist. Paulus möchte, dass sie verstehen, dass sie nicht nur zu einem weiteren Club in der Stadt Korinth gehören, sondern zu etwas Besonderem, etwas Einzigartigem. Paulus beschreibt, wie besonders und einzigartig sie sind, indem er sagt, dass diese Versammlung aus Menschen besteht, die Geheiligten in Christus Jesus an die berufenen Heiligen sind. Das Wort geheiligt steht in der perfekten mittleren Stimme im Griechischen. Das bedeutet, dass es sich um eine passive, abgeschlossene Handlung handelt. Das bedeutet, dass jemand anderes es für sie getan hat und sie es legalisch erhalten haben. Sie wurden aufgrund ihrer Beziehung zu Jesus geheiligt. Jesus leitete das Werk der Erlösung und sie erhielten die Vorteile der Erlösung, die vollkommene Heiligung. Geheiligt zu sein bedeutet abgesondert zu sein, bestimmt zu sein für einen Zweck. Du könntest dieses Wort verwenden, um ein Werkzeug zu beschreiben. Ein bestimmtes Werkzeug ist dazu bestimmt, eine bestimmte Arbeit zu tun. Dein Mann oder deine Frau wird wütend auf dich sein, wenn du dieses Werkzeug für eine andere Arbeit benutzt, weil es geheiligt ist, abgesondert ist. Ich habe das auch gelernt als Ehemann. Ich habe den Föhn meiner Frau benutzt, um heiße Luft auf die Kohlen in meinem Grill zu pusten. Die Kohle wollte nicht in Gang kommen. So, ich dachte, heiße Luft, schneller Feuer. Als ich fertig war, legte ich den Föhn zurück, wo es gehörte. Ich dachte, meine Frau wird nicht die Weise sein. Als meine Frau am nächsten Tag ihre Haare föhnte, höre ich aus der Badezimmer, hast du meinen Föhn für dein Barbecue gebraucht? Ich war so, ach, nein. Ich weiß nicht warum, aber meine Frau will nicht nach Barbecue riechen. Der Haartrockner meiner Frau ist nur für die Haare meiner Frau gedacht, habe ich gelernt. Du könntest dieses Wort auch so verwenden, wie wir es hier sehen, um Menschen zu beschreiben, wie das Volk Israel im Alten Testament und wie Paulus es hier auf die Gläubigen an Jesus und Korinth anwendet. Das sagt uns etwas Wichtiges über die Gemeinde. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die zusammenkommen, weil Jesus sie heilig gemacht hat, um ihn zu dienen und ihn anzubeten. Wir zahlen keinen Beitrag, um diesen Verein zu gehören. Jesus hat den Beitrag schon für uns bezahlt. Die Korinther gehörten zu Gottes Gemeinde, weil Gott in Apostelgeschichte Kapitel 18, Vers 10 zu Paulus sagte, denn ich bin mit dir, als er diese Gemeinde gegründet hat. und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gott wusste, wer in diese Stadt zu ihm gehören würde. Und er hat eine Gemeinde aus dieser Stadt herausgerufen, abgesondert für sein Werk, für seinen Ruhm und zum Lob seiner Herrlichkeit da in Korinth. Sie waren Gottes Volk, trotz all der Dinge, die wir in diesem Buch sehen werden. Weil sie von Gott selbst geheiligt worden waren. Vielleicht brauchst du diese Erinnerung heute Morgen. Als Christ, denn es gibt viele Dinge, die dich zweifeln lassen. Und Gott erinnert dich heute Morgen, du bist geheiligt. Du bist ein Heiliger. Diese Tatsache ist sicher. Gott hat dich abgesondert zu seinem Ruhm und Wille abgesondert. Er hat dich lieb. Er hat seinen Sohn für dich gegeben. Und wir haben letzte Woche am Ende von Markus gelesen, dass Jesus sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat. Was bedeutet, dass sein Werk vollendet und unsere Rettung perfekt ist? Deine Rettung ist perfekt. Es muss nicht mehr gemacht werden. Wir sind geheiligt. Es gibt keine Gemeinde, die euch diesen Titel aufgrund eurer guten Werke verleihen kann. Du bist ein Heiliger, weil Jesus dich heilig gemacht hat. Jesus hat es bereits getan. Er hat es für die Korinther gemacht und hat es auch für uns als CCFG gemacht. Das, was hier steht, stimmt auch über dich und mich und über unsere Gemeinde. Wir müssen ab und zu mal nochmal zu diesem einfachen Punkt kommen, weil das ist so fundamental für unser Glaube, für unser Leben mit Jesus. Ich bin geheiligt, weil Jesus mich liebt. Und noch deutlicher wird, dass dies für alle Gläubigen überall gilt, denn Paulus sagt, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, nur in Kirchenau, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Du siehst, wie besonders und einzigartig die Gemeinde ist. Du siehst, welch wunderbares Geschenk Gottes dir in Jesus geschaffen hat, gemacht hat. Er hat euch geheiligt gemacht und eure Sünden vollständig vergeben. Das nennen wir positionelle Heiligung. Wir sind in dieser Position. Wir stehen da. Das ist unsere Position. Und was wir im Rest des Buches sehen werden, ist die Anwendung der Heiligkeit. Wir müssen in unserem Leben unsere Position als Heiliger durch fortschreitende Heiligung ausarbeiten. Das ist ein Prozess, den jeder in diesem Raum im Laufe seines Lebens als Gläubiger durchläuft. Das, was wir sind, müssen wir üben und praktizieren und mehr werden. Paulus deutet ein wichtiges Thema in diesem Brief an, indem er sagt, samt allen. Das ist eine gute Nachricht. Ich bin heilig und Gott arbeitet in mir. Er wirkt seine Heiligkeit in mir, genau wie bei allen anderen auch. Ich bin in diesem Prozess. Du bist in diesem Prozess. Aber betrachte ich die Person auf der anderen Seite des Gemeindesaals, mit der ich ein Problem habe, auch so? Sie ist auch heilig. Und Gott arbeitet auch in ihr. Darauf werden wir in den nächsten Wochen eingehen. Aber das ist unsere Position. Und wir arbeiten von dieser Position aus als Christen. Und schließlich schließt Paulus seine Begrüßung mit Grüßen ab, die nicht von ihm kommen, sondern von Gott. Paulus nimmt die üblichen griechische und jüdische Redewende und macht sie christlich hier. Die Griechischen begrüßen sich mit den Worten Gnade. Die Juden würden einen Brief mit dem Wort Shalom eröffnen. Friede. Und Paulus nimmt die beiden Kulturen, mischt sie und fügt das Christliche hinzu. Der Gläubige wird von Gott aufgrund von Jesus mit Gnaden und Frieden begrüßt. Jesus begrüßt uns heute Morgen in Gnade und Frieden. Wir können den Frieden Gottes nicht haben, solange wir nicht die Gnade Gottes erfahren. Aber durch Jesus haben wir beides. Deswegen kann Jesus uns in Gnade und Frieden begrüßen. Unsere Sünden sind vergeben. Weil unsere Sünden vergeben und bezahlt sind, schenkt Gott den ultimativen Frieden, Frieden mit ihm. Und Paulus ist noch nicht fertig damit, sie daran zu erinnern, wie gut Gott zu ihnen gewesen ist und wer sie als Gläubige sind. Ab Vers 4 bis 7, die Hälfte von Vers 7, lesen wir: Ich danke meinem Gott alle Zeit euer Wegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Weil Gott gut zu den Korinther war, kann Paulus dankbar sein. Er war dankbar für diese Gemeinde. Wir müssen das im Sinn behalten, während wir diesen Brief lesen. Das ist immer ein guter Anfang, dankbar zu sein. Wenn ich mit irgendjemandem rede und merke, ich habe eine Liste von Dingen, die ich nicht so toll finde, vielleicht soll es anfangen zu sagen, okay, wofür bin ich aber dankbar? So dass ich das in der richtigen Waage halte. Und das ist, was Paulus hier tut. Diese Gemeinde war nicht ohne Hoffnung. Gott hatte trotz aller ihrer Fehler ein erstaunliches Werk in dieser Gemeinde getan. Lightfoot, ein Kommentator, sagt, die christliche Gemeinde in Korinth muss als Ganzes einen wunderbaren Kontrast zu ihren heidnischen Mitbürgern dargestellt haben. Trotz ihrer Fehler wirkte Gott durch diese Gemeinde. Und sie waren abgesondert, sie waren besonders. Und Gott hat durch sie gewirkt und sie waren ein Licht inmitten dieser dunklen Stadt. Wie hatte Gott in dieser Gemeinde gewirkt? Paulus sagt uns hier in diesem Text, durch Gnade. Wie wirkt Gott in unserem Leben, wenn nicht durch Gnade? Damit sich keiner von uns rühmen kann, wie Paulus in Epheserbrief sagt. Was hat die Gnade Gottes bewirkt? Gottes Gnade hat sie reich an Gaben gemacht. Gelehrte gehen davon aus, dass in dieser Gemeinde zwischen 50 bis 100 Menschen waren. Diese Gemeinde bestand nicht aus der Obersicht, sondern aus Menschen, die versuchten, sich ein gutes, ein besseres Leben aufzubauen. Warum ziehen Menschen an Orte wie Hamburg? Ist schön da in Hamburg? Warum ziehen Menschen nach San Francisco? San Francisco auch schön. Oder Silicon Valley in Kalifornien. Sie wollen Geld verdienen. Sie wollen die soziale Leiter hinaufsteigen. Sie wollen dort sein, wo Kultur gemacht wird. Sie wollen in ihrer Rede intelligent klingen. Und die Rhetorik war in der griechischen, römischen Kultur besonders wichtig. Du warst jemand in der Gesellschaft, wenn du gut reden könntest. Hier sagt Paulus, ihr seid reich an Gaben. Du hast alles, was du brauchst, aus Gnade. Wie er in Vers 7 sagt, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Die Korinther waren im Allgemeinen begabte Menschen. Sie waren die Menschen in Hamburg oder in Silicon Valley, die wirklich Kultur beeinflussen, intelligent sind und den Leiter hochgehen wollten. Paulus kennte ihre Kultur und weiß, dass sie viel Wert auf Rhetorik legten. Er erwähnt ausdrücklich, dass sie besonders begabt in Wort und Wissen waren. Sie waren schlau, sie waren intelligent, sie konnten schön reden. Dies war ein Zeugnis aber des Evangeliums und der Gnade Gottes, sagt Paulus in Vers 6. Und ein Zeugnis für die Wahrheit der Botschaft des Evangeliums. Denn das Wort Zeugnis ist hier in diesem Zusammenhang ein Synonym für das Evangelium. Gott wirkte durch diese Gemeinde. Und ein Zeichen dafür war ihr Intelligenz, war ihr Wissen, war ihr Schönreden. Für diese Gaben, die sie hatten. Wenn wir einander mit unseren Gaben dienen, wenn wir mit den Gaben arbeiten, die Gott uns gegeben hat, dann zeigt uns, dass die Macht des Evangeliums in unserem Leben. Gott arbeitet in und durch uns. Das ist ermutigend. Und die Korinther sollten ermutigend sein hier oder werden. Das Problem war nicht die Begabung der Korinther. Das Problem war, wie sie den Gaben einsetzen. Welche Gaben du auch immer hast, sei es Intelligenz, Redekunst, Kreativität, der Glaube, Gott große Dinge zuzutrauen, die Gabe der Zungenrede, all diese Gaben sind Gnadengaben Gottes. Sie sollen nicht zu deinem Ruhm, sondern zu Gottes Ruhm eingesetzt werden. Zur Auferbauung der Gemeinde und nicht zu deiner eigenen Stellung in ihr. Aber im 1. Korintherbrief sind wir noch nicht so weit. Paulus war dankbar für ihre Gaben, weil sie die Macht des Evangeliums in ihrem Leben bewiesen. Und du kannst dich wie die Korinther über die reiche Gnadengaben freuen, die Gott dir gegeben hat. Und die das Wirken des Evangeliums in deinem Leben beweisen. Darüber sollen wir wirklich freuen. Gott, du hast mir was geschenkt. Vielleicht hältst du dich selbst nicht für reich begabt. Aber die Bibel sagt was anderes. Er hat dir die Erlösung geschenkt. Was für ein reiches Geschenk. So sagt Paulus wie in Römer Kapitel 6, Vers 23, wenn er das gleiche Wort benutzt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir können alle, wenn wir Christen sind heute Morgen, das sagen. Wir sind reich beschenkt, weil wir haben die Erlösung. Aber wir alle haben Gaben. Wir alle haben Gaben. Außerdem. Dinge, die wir gerne tun. Ich bin überzeugt, dass Gott ganz natürlich in unserem Leben wirkt. Es gibt Zeiten, in denen das Außergewöhnliche geschieht, aber oft geschieht es durch das Gewöhnliche. Du magst Anbetung, du magst Musik, denn vielleicht hat Gott dir diese Gabe gegeben, ihm zu dienen und dein Volk zu dienen, sein Volk zu dienen. Du fährst gerne Mountainbike, also nutzt es, um Menschen für Jesus zu erreichen. Du arbeitest gerne mit Kindern, dann mach mit in dem Kigo. Du dienst gerne im Stillen, dann schließe dich dem Putzteam an. Du hast einen Vers, der einen anderen Gläubigen ermutigen könnte. Erzähl ihn weiter. Lass dich nicht scheuen. Du hast die Gabe des Glaubens für jemanden, dann bete für ihn. Wir sind hier in der Gemeinde reich an Gaben, wie die Korinther. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir werden später im 1. Korintherbrief noch genauer erfahren, wie Gott das in der Gemeinde in unserem Leben umsetzen will. Aber wir sollen diese Gaben der Gnade nutzen, bis Jesus für seine Gemeinde zurückkommt. So erging es den Korinthern. Und so ergeht es auch uns, das sagt uns Paulus in den nächsten Versen. Ab Vers 7. Während ihr, die Korinther haben diese Gaben benutzt, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Die Korinther waren reich an Wissen. Und eines der Dinge, die Paulus sie gelehrt hatte, war, dass Jesus eines Tages wiederkommen würde. Sie warten auf diesen Tag, wie Paulus in Vers 7 sagt. Die Apostel lehrten, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Und wir sehen diese Erwartung im gesamten Neuen Testament. Es war keiner, er wird erst in 2000 Jahren zurückkommen. Also nimm es gelassen. Es gab unter den Korinthern eine gesunde Erwartung, dass es heute möglich sein könnte. Aber niemand weiß es. Paulus wusste es nicht. Die Korinther wusste es nicht. Und du und ich wissen es auch nicht. Aber Paulus verspricht den Korinthern hier, dass Jesus bis zu diesem Tag die Korinther und damit alle Gläubigen bis zum Ende erhalten wird. Das ist doch ein großes Trost für uns, oder? Unsere Stellung in Jesus ändert sich nicht. Er ist stark genug und treu genug, um uns bis zum Ende zu bringen. Ob wir nun sterben oder leben, bis Jesus wiederkommt, wir können wissen, dass Gott treu ist und uns untadelig bis zum Ende bringt. An diesem Tag wird unsere Heiligung vollständig sein. Das, was wir in Jesus sind und das, was wir in diesem Leben als Christen erarbeiten, werden zusammenkommen. Das wird unsere endgültige Heiligung sein. Aber beachtet, dass Paulus sagt, dass während wir auf den Tag seiner Wiederkunft warten, Jesus treu ist, mit uns Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft ist die Idee, etwas zu teilen. Jesus teilt sein Leben mit uns. Er teilt seine Gaben mit uns. Er gibt uns seinen Geist. Er gibt uns Gnadengaben, damit wir ihn kennenlernen können. Die größte Berufung in eurem Leben ist es, Jesus zu kennen. Die größte Berufung für uns als Gemeinde ist, Jesus gemeinsam zu kennen. Und dafür brauchen wir einander. Eines der Worte, das in diesem Text immer wieder auftaucht, ist das Wort berufen. Falls ihr es bemerkt habt, Paulus war berufen, Apostel zu sein. Gläubige werden Heilige genannt. Und wir sind zur Gemeinschaft aufgerufen. Paulus wurde zum Apostel berufen, damit er Jesus in seinem Leben so weit wie möglich kennenlernt. Du und ich sind als Heilige berufen, damit auch wir Jesus so weit wie möglich kennenlernen. Damit wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Und Gott will die Gaben, die er dir gegeben hat, dafür gebrauchen, dass du ihn besser kennenlernst. Jesus spielt in diesem Text eine zentrale Rolle. Paulus schreibt seinem Namen nach meiner Erzählung 8-mal hier in diesem Text. Jesus und die Gemeinschaft mit ihm stehen im Mittelpunkt von allem, was Paulus den Korinther noch sagen wird. Das müssen wir wirklich vor Augen halten. Aus der richtigen Gemeinschaft mit ihm erwächst ein heiliges Leben, ein eigenes Leben, ein begabtes Leben, ein Leben in Gemeinschaft auch mit anderen. Es ist das Fundament, auf dem wir unser Leben aufbauen. Er hat uns berufen. Glaubst du das heute Morgen? Dass du berufen bist? Dass diese Gemeinde berufen ist? Er hat uns berufen, in dieser Berufung zu stehen. Wir sind Heilige. Und es gibt keinen Ort, an dem wir mehr Liebe erfahren können. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, danke, Herr, dass wir als Heilige vor dir stehen, weil du uns deine Gerechtigkeit gegeben hast. Jesus, wir staunen uns. Du hast uns nicht nur die Erlösung gegeben, sondern du gibst uns Gnade auf Gnade und sagst, hey, hier ist auch Gaben. Hier ist was Tolles für dein Leben, sodass du dein Leben mit mir genießen kannst. Herr, wir danken dir für diese Gnade und Gnade. Wir danken dir für diese wundervolle Berufung in unserem Leben, vor uns als Gemeinde, Jesus. Wir stehen und staunen uns, Jesus, über deine Liebe für uns heute Morgen. Herr, wir bitten dich, dass diese Wahrheiten in unser Herzen wirklich tief hineingehen. Und dass wir dastehen diese Woche, dass wir uns da finden, dass wenn Zweifel kommt, Herr, dass wir sagen, nein, dein Wort sagt was anderes. Herr, dass wir durch diesen Brief lernen, wie wir als Gemeinde dich besser kennenlernen können. Wir haben dich lieb, Jesus. Segne du dein Volk. Danke, Herr, für was du getan hast. Dein Name. Amen.